Ich lese aus Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebne den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes der Täufer gehört in die Adventszeit. Er ist der Wegbereiter. Über dem dritten Advent steht als Wochenspruch, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Jesaja 40. Dazu gehört das Lied mit Ernst, o Menschenkinder. Dort heißt es in der zweiten Strophe, bereite doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, macht alle Bahnen recht, die Talast sein erhöht, macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. Da ist deutlich die Aufgabe der Wegbereitung angesprochen. Worte aus Jesaja 40 werden mit der Aufgabe Johannes des Täufers verbunden und zugleich als adventliche Aufgabe und Aufforderung an uns gerichtet. Worin besteht die Aufgabe des Täufers? Er hält den Platz frei für den, der am Kommen ist. Gestern haben wir das Lied des Zacharias miteinander angesehen. Heute werden wir den Täufer nochmals ganz anders kennenlernen. Johannes der Täufer gehört in die Adventszeit. Aber wenn wir das Johannesevangelium ansehen, dann kommt dieser Abschnitt in Johannes 1 nach den weihnachtlichen Aussagen. Eine richtige Weihnachtsgeschichte wie bei Lukas oder Matthäus gibt es im Johannesevangelium nicht, aber eine Betrachtung über das Wort, den Logos, das Fleisch wurde. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Spitzenaussage, eine durch und durch weihnachtliche Aussage. Wie passt es da, in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit einen Abschnitt zu nehmen, der im Johannesevangelium gewissermaßen nachweihnachtlich ist? Walter Lütti hat hier eine überzeugende Antwort. Die Gemeinde Christi steht auch nach Weihnachten wieder im Advent. Sie tauft mit Wasser, aber wenn sie das recht tut, dann in der Erwartung dessen, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Mit anderen Worten, Advent ist nicht nur vor Weihnachten, Advent kommt auch nach Weihnachten wieder. Damit ist nicht die Adventszeit 11 Monate später gemeint. Es geht um die Grundsituation. Nach dem Kommen Jesu in diese Welt, nach seinem irdischen Wirken, nach seinem Leiden und Sterben, nach seiner Himmelfahrt ist wieder Advent, Zeit des Wartens. Es ist wieder Zeit für das Wirken Johannes des Täufers. Es ist wieder Zeit, um mit Wasser zu taufen, um über dem Leben von Menschen die Verheißung Gottes auszusprechen, sie zur Umkehr und zur Nachfolge zu rufen. Diese nachweihnachtliche Adventszeit, in die nimmt uns dieser Bibelabschnitt hinein. Ich bin nicht der Christus, zur Auslegung. Wo etwas religiös in Bewegung ist, kann man davon ausgehen, dass es andere gibt, die unruhig werden. Meistens die offiziellen kirchlichen Stellen. Wenn ein Prediger ohne offizielles Amt kommt und die Massen anzieht, dann ist die Macht der Religionsführer in Gefahr. Da können sie allergisch reagieren. Da entsteht plötzlich eine freie Gemeinde und die Amtskirche wird nervös. So etwa müssen wir uns das vorstellen, als alle Welt zu Johannes dem Täufer an den Jordan strömte. Fast 30 Kilometer von Jerusalem durch die Wüste, 1000 Höhenmeter abwärts. Nach Hause ging es dann wieder aufwärts. Ein ganz schönes Stück zu Fuß. Aber die Leute nahmen das auf sich. Selbst von Hitze und Trockenheit ließen sie sich nicht abhalten. Die Tempelbehörde braucht ein wenig, aber auch wenig später wird eine Kontrollkommission eingerichtet. Priester und Leviten sind die Auftraggeber, also die für den Tempel zuständige Behörde. Die Kommission nimmt diesen Weg von Jerusalem an den Jordan auch auf sich. Dort angekommen, veranstalten sie ein regelrechtes Verhör. Wer bist du? Für wen hältst du dich eigentlich? Wenn einer so auffällt, ist logisch, dass danach gefragt wird. Vor allem in einer religiös aufgeladenen Zeit, in der sich allerhand Erwartungen und Hoffnungen breit machen. Und dann müssen wir sehen, hier die etablierten Religionsführer, sie sehen sich von Gott berufen und in ihre Ämter eingesetzt. Dort der Neuling, von dem man nicht so recht weiß, was man von ihm halten soll. Und gerade der hat Erfolg. Man kann es aber auch so sehen. Mit Jesu kommen und schon vorher bei Johannes dem Täufer beginnt die Abwehr gegen Gottes Gesandten. Diese Abwehr nimmt hier die Gestalt eines Prozesses an. Johannes tritt als der erste Zeuge in diesem Prozess auf. Er, der Gesandte Gottes, wird verhört von den Gesandten der Menschen, die gekommen waren, um ihm Fragen zu stellen. Bist du der Christus, der Messias, der von Gott gesandte Retter? Die Antwort wird protokolliert. Nein, ich bin nicht der Christus, hebräisch der Messias, zu deutsch der Gesalbte. Mit anderen Worten, ich bin nicht der von Gott zum Heil gesandte Friedenskönig für Israel. Die Abgesandten der jüdischen Obrigkeit begnügen sich nicht mit dieser Auskunft. Vielleicht identifiziert sich ja Johannes mit einer anderen messianischen Gestalt, die für die Endzeit erwartet wird. Also der zweite Anlauf. Vielleicht dann Elia. Da war doch beim Propheten Malachi davon die Rede, dass vor dem großen Kommen Gottes der Prophet Elia kommen wird. Das könnte doch passen. Elia war wie Mose nicht gestorben, sondern von Gott zu sich genommen worden. Um die beiden rankten sich Erwartungen, dass sie zurückkommen und ein Comeback feiern würden. Aber die Antwort des Johannes ist dieselbe wie bei der ersten Frage. Ein zweites Nein. Auch dieses Nein wird zu Protokoll gegeben. Jüdische Endzeiterwartungen werden der Reihe nach genannt. Deshalb dritter Anlauf. Bist du der Prophet? Nicht irgendein Prophet. Propheten gab es damals schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Die Erwartung richtete sich auf das, was Mose gesagt hatte. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken aus meinen Brüdern. 5. Mose 18, 15. So eine Art zweiter Mose. Aber wieder ist die Antwort Nein. Auch dieses dritte Nein wird protokolliert. Wir können zurückfragen, was hätte denn ein Ja bedeutet? Johannes hätte viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine besondere Gestalt der Endzeit zu sein, das ist schon etwas. Auch wenn er für die Religionsbehörde vielleicht suspekt geblieben wäre, für das Volk wäre er möglicherweise zum Helden geworden. Was dann? Wer bist du? Für wen hältst du dich? Eine Stimme eines Rufers in der Wüste, antwortet Johannes und verweist damit auf ein Bibelwort im Jesaja-Buch, Jesaja 40. Die Wüste ist nicht irgendein Ort. Die Wüste ist im Alten Testament der Ort, an dem Israel sich für die Begegnung mit Gott vorbereitet. Die Antwort passt nicht so recht zum Verhör. Der Protokollant ist ratlos. Was soll er da schreiben? Das Ganze klingt ja so, beschäftigt euch nicht so sehr mit mir. Da kommt ihr nicht weiter. Ich bin nur dazu da, um für einen anderen den Weg vorzubereiten, um ihm dann Platz zu machen. Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereite dem Herrn den Weg. Schaut den an, der kommen wird. Beschäftigt euch mit dem. Es geht hier nicht darum, dass Johannes sich selbst heruntersetzt. Es geht nicht um falsche Bescheidenheit. Es geht um den, der kommt. Warum taufst du dann? Auch wenn der erste Teil der Befragung in den Augen der Verhörenden kein rechtes Ergebnis gebracht hatte, das Verhör ist noch nicht zu Ende. Bei der ersten Runde waren es Abgesandte der Priester und der Leviten. Nach diesem priesterlichen Verhör sind jetzt Abgesandte der Pharisäer an der Reihe und stellen ihre Fragen. Sie interessieren sich offensichtlich für die Taufpraxis des Johannes. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten sie damit Probleme. Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Warum taufst du? Reinheit war ein großes Thema für die Pharisäer. Waschungen und Tauchbäder waren wichtig für sie. Und das Wort, das wir mit Taufen übersetzen, bedeutet eigentlich ganz schlicht Eintauchen, Untertauchen. Nun war aber Johannes nicht einer von vielen, die Reinheit als wichtiges religiöses Thema sahen und daher Waschungen vornahmen. Für Johannes war die Taufe eine einmalige Sache. Für ihn war es der entscheidende Schritt zur Umkehr und zur Rettung im Endgericht. Das war anstößig, weil damit ein hoher Anspruch verbunden war. Ein Anspruch, der eine messianische Beauftragung als Grundlage erforderte. Wenn du nicht der Christus und kein Prophet sein willst, woher hast du dann den Auftrag und die Legitimation für dein Taufen? Das alles schwingt bei dieser Frage mit. Johannes antwortet, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen. Und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Möglicherweise spielt Johannes hier auf Vorstellungen von einem verborgenen Messias an. Aber nicht das ist entscheidend. Entscheidend ist die Verhältnisbestimmung, die er vornimmt. Ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Er verweist auf den, der nach ihm kommt. Jemand, die Riemen der Sandalen aufzuknüpfen, war niedrigster Sklavendienst. Nicht einmal dazu fühlt sich Johannes würdig. So viel höher steht der, der kommen wird, über ihm. Damit bricht der Bericht über das Verhör ab. Es folgt noch ein geografischer Hinweis. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Ein kleiner Blick voraus. Im nächsten Abschnitt folgt das Zeugnis des Johannes. Die Abgesandten aus Jerusalem, die ihn verhört hatten, haben stillschweigend die Szene verlassen. Am nächsten Tag, so lesen wir, sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Johannes 1, 29 bis 31. Jetzt ist Johannes am Ziel angelangt. Er kann auf Jesus weisen. Zeuge zu sein ist sein Beruf, seine Bestimmung. Wir brechen hier ab, denn dieses Zeugnis geht schon über den Advent hinaus. Die Begegnung mit Jesus ist mehr als Advent. Wir kehren zurück in die Adventszeit. Wir bleiben beim Advent, um die adventliche Aufgabe des Johannes zu vertiefen. Ich bin nicht der Christus, loslassen als Aufgabe des Johannes. Wir sind dem Text entlang gegangen. In einem nächsten Schritt möchte ich mit euch der Frage nachgehen, was das alles für Johannes selbst bedeutet. Ich werde von der Darstellung im Johannes-Evangelium ausgehen und versuchen, das weiterzudenken. Weiterzudenken mit Fragen, die wir alle gut kennen. Kennt ihr das, den Wunsch, etwas Besonderes zu sein? Nicht nur eine Nummer unter vielen, nicht unbedingt jemand, der überall auffällt, aber doch jemand, der geachtet und von allen geliebt wird. Kurz, jemand, zu dem gesagt wird, du bist jemand. Es gibt kaum einen größeren Schmerz als den, nicht geliebt und gewollt zu werden. Das sind Kinder, die von ihren Eltern nicht gewollt sind, ein Leben lang darunter leiden. Schlimm ist auch das Gefühl, keiner schätzt mich. Ein 10-Jähriger schrieb über sein Ausgegrenztsein bei Mannschaftsspielen. Mein Leben lang wurde ich als Letzter ausgewählt. Das ist mein Problem. Warum hängen Sie mir nicht einfach ein Schild um? Wer als Letzter wählen muss, bekommt mich. Es gibt kein größeres Geschenk als geliebt. auserwählt zu sein und keinen größeren Schmerz als zurückgewiesen zu werden. Wenn jemand, der immer nur Zurückweisung erfahren hat, plötzlich ausgewählt wird, verändert sich sein Leben. Johannes der Täufer war ausgewählt, von Gott auserwählt. Er hatte eine wichtige Mission, er sollte das Kommen von Jesus vorbereiten. Und er war sehr erfolgreich dabei. Ein erfolgreicher Erweckungsprediger, zu dem die Massen strömten. Gott hatte ihn auserwählt. Er hatte einen ganz persönlichen Weg für ihn. Der war nicht einfach. Seine Aufgabe war, von sich selber weg auf einen anderen zu zeigen. Das Ganze gipfelt in dem Satz, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ein Spitzensatz, der das zusammenfasst, was wir eben gehört haben. Habt ihr schon bedacht, was das alles für Johannes selbst bedeutet? Was es für ihn gewesen sein muss, wenn da plötzlich ein anderer kommt und ihm den Rang abläuft? Neben der Kommission aus Jerusalem wird uns im Johannesevangelium im 3. Kapitel von den Schülern des Johannes berichtet. Als Jesus auftritt, ein Newcomer, ein Neuling unter den Wanderpredigern, da kommen die Jünger von Johannes den Täufer zu ihm zurück und sagen, Rabbi, der Mann, auf den du als Zeuge hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes 3, 26. Die Jünger des Johannes machen sich Sorgen, weil die Aktien des Johannes schlecht stehen. Eine Zeit lang war er der absolute Favorit in Sachen Religion, aber die letzten Umfrageergebnisse zeigen, dass sein Stern im Sinken war. Er war nicht mehr die Nummer eins. Schwierig nicht nur für ihn selbst, schwierig auch für seine Jünger, seine Fans. Sie fühlten sich wie die Fußballfans der deutschen Nationalelf, wie die Fans, deren Mannschaft auf einem der Abstiegsplätze steht. Wie Arbeiter in einer Firma, der von der Konkurrenz der Rang abgelaufen wird und die deshalb Stellen abbauen muss. Aber Johannes weiß, für mich ist jetzt Loslassen angesagt. Erfolg und Prominenz sind nicht das, was ich festhalten will. Von Gott auserwählt zu sein bedeutet nicht, an Dingen festzuhalten. Es bedeutet, Dinge loslassen zu können. Advent heißt Vorbereitung auf das Kommen von Jesus. Für Johannes hieß es loslassen. Loslassen gehört zu den schwersten Dingen im Leben. Wer von uns Vater oder Mutter ist, dachte vermutlich am Anfang, das Schwierigste ist, die Kinder zu versorgen, wenn sie klein sind. Aber das stimmt nicht. Mit zum Schwierigsten gehört auch, sie loszulassen, wenn sie älter werden. Meine Frau und ich sind gerade mitten in diesem Prozess drin und wissen, dass uns da noch einiges bevorsteht. Wenn ein Kind lernen soll, selbst durchs Leben zu gehen, muss es auch lernen, Schritt für Schritt selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Nicht nur für seine Hausaufgaben und seine Schulsachen. Und das heißt für Eltern, Schritt für Schritt zu lernen, loszulassen. Ihre Verantwortung für das Kind und sein Handeln loszulassen. Sich nicht in alles einzumischen. Das ist dann besonders schwer, wenn wir die Folgen voraussehen und überzeugt sind, dass da eine Entscheidung getroffen wurde, die nicht gut ist. Gerade dann heißt es loslassen, Verantwortung abgeben. Manche stellen sich das einfach vor. Lass los und lass Gott machen. Aber loslassen bedeutet nicht passiv zu sein. Loslassen bedeutet aktives Vertrauen. Vertrauen in die Kinder, dass sie ihr Leben selbst meistern können. Und Vertrauen zu Gott, dass er mich festhält. Ich mache hier eine kleine Unterbrechung, weil ich sehe, das sind alle so noch frisch dabei. Bevor Sie jetzt müde werden, machen wir eine kleine Übung. Wer es kann, bitte ich einfach mal aufzustehen. Die Hände nach oben recken. Und wieder runter. Und nochmals hoch. Und dann, wenn es vom Platz aus geht, drei Kniebeugen. Oh. Und nochmal die Hände hoch. Und jetzt sind wir wieder alle ganz frisch. Das reicht für die restliche Zeit. Loslassen ist immer ein Akt des Vertrauens. Das ist auch bei Johannes und seinen Jüngern der Fall. Früher stellte sich die Frage, ob er genug Vertrauen hatte, um weiter Buße zu predigen, obwohl er Gegenwind von den religiösen Autoritäten bekam. Nun stellte sich eine viel schwierigere Frage. Hatte er genug Vertrauen, um alles loszulassen? Wenn Johannes in irgendetwas Experte war, dann im Loslassen. Von Anfang an hatte er gewusst, dass er von Gott für eine bestimmte Aufgabe auserwählt war. Dieses Auserwähltsein sollte ihn alles kosten. Um seinen Dienst erfüllen zu können, musste Johannes alle Hoffnungen und Ziele eines durchschnittlichen Menschen im ersten Jahrhundert begraben. Er musste ein normales Leben aufgeben. Wir lesen in der Bibel, dass er in der Wüste lebte, bis er öffentlich in Israel auftrat. Das war nicht das Marlboro-Abenteuerteam. Zu Johannes Zeiten war die Wüste noch eine richtige Wüste. Er hatte niemals einen normalen Beruf. Wenn er Anträge ausfüllen musste, konnte er unter Beruf immer nur religiöser Fanatiker eintragen. Er musste alle finanziellen Sicherheiten aufgeben. Seine Arbeit ließ ihm nicht viel Spielraum für Krankenkassenbeiträge oder die Rentenversicherung. Er musste auf normale Beziehungen verzichten. Er war für die Gesellschaft ein Fremdkörper. Er lebte als Einsiedler. Und Einsiedler sind nicht dafür bekannt, gute Partygäste zu sein. Gott verlangte von ihm, alle Ansprüche auf ein komfortables Leben aufzugeben. Er war auch dazu bereit. Seine Kleidung aus Kamelhaar entsprach nicht dem neuesten Schrei. Und seine Ernährung war mehr als eigenwillig. Und von wegen Wein, er war Abstinenzler, lange bevor der Begriff geprägt wurde. Er kannte keine Vorsicht. Er forderte die religiösen Autoritäten seiner Tage ganz offen heraus und sie hassten ihn dafür. Von Zeit zu Zeit bezeichnete er seine Kirche als Schlangengrube. Und das war nicht so das beste Mittel, um in der Kirche Karriere zu machen. Schließlich musste er alle Hoffnungen auf ein normales Familienleben aufgeben. Er sollte sich nie verlieben, nie heiraten, nie Kinder haben. Niemand würde für ihn sorgen, wenn er alt werden würde. Er musste auch den Traum aufgeben, jemals alt zu werden. Johannes wurde von Gott schon vor seiner Geburt dazu auserwählt, Jesus den Weg zu bereiten. Aber sein Auserwähltsein bedeutete Opfer, Fremdheit, Konfrontation und Ausgrenzung. Diese Art von Auserwähltsein veranlasste Reptefje im Musical Anatevka dazu, zu Gott zu sagen, ich weiß Gott, wir sind ein auserwähltes Volk, aber könntest du dir nicht ab und zu mal jemand anderen auswählen? Auserwähltsein kann auch eine Last sein. Johannes hatte vieles für seinen Dienst aufgegeben. Und nun verlangte Gott von ihm, noch etwas aufzugeben, seinen Dienst. Für seine Schüler sah es so aus, als ob er nun sein Auserwähltsein verlieren würde. Sie kamen zu Johannes ganz offensichtlich, weil sie neidisch auf den Erfolg Jesu waren. Für sie war es unerträglich zu sehen, wie Jesus Karriere machte und Johannes ausstach. Dabei war Johannes es gewesen, der für Jesus die Referenzen ausgestellt hatte. Es war schlimm genug, dass Jesus seinen eigenen unabhängigen Taufdienst startete, wodurch Johannes eigentlich dafür die exklusiven Vermarktungsrechte hatte. Aber nun gingen alle zu Jesus. Was bedroht Johannes hier? Neid. Neid, das ist etwas haben wollen, was eine andere Person hat und sich schlecht fühlen, wenn man selbst es nicht hat. Neid bedeutet, einem anderen Menschen die Güte Gottes nicht zu gönnen und davon auszugehen, dass Gott mir selbst seine Güte vorenthalten will. Neid ist Sehnsucht gekoppelt mit Missgunst. Neid ist gemeinschaftshinderlich. Neid ist hier die Versuchung für Johannes. Sie sieht für ihn so aus. Mach etwas, um die Leute zurückzugewinnen. Ändere deine Botschaft dementsprechend. Ändere deine Marketingstrategie. Miss deinen Erfolg an der Anzahl der Menschen, die du getauft hast. Nur das Sichtbare zählt. In dieser Versuchung lag noch eine andere Botschaft, die etwas subtiler war. Jesus ist unser Konkurrent. Sein Dienst ist dein Rivale. Wenn er größer wird, heißt das, dass du kleiner wirst. Und das ist nicht akzeptabel. Neid ist deshalb so schädlich, weil er sich auf alles ausdehnen kann. Ich kann einen anderen Menschen sogar darum beneiden, dass er so geistlich und so demütig ist. Das ist auch für mich ernüchternd. Auch in mir steckt tief verwurzelter Neid. Das kann bis zum Neid gehen, wenn ich andere predigen sehe und höre. Da bewegt sich etwas, da wachsen Menschen geistlich. Und bei mir? Neid kann geradezu groteske Züge annehmen. Und Johannes? Zur Kommission vom Tempel sagt er, nach mir kommt ein anderer. Ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Zu seinen Schülern sagt er, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das hat nichts mit Diät zu tun. Es ist ein anderes Abnehmen. Auch keine Aussage, die auf Resignation schließen lässt. Er kann sich freuen darüber, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Sein Auftrag war es, Steigbügelhalter für Jesus zu sein. Und jetzt weiß er, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Das ist sein Anteil am Reich Gottes, in dem der Demütige erhöht wird. Er kann abgeben und loslassen. Loslassen, das war die adventliche Aufgabe für Johannes. Loslassen, um Platz für Jesus zu machen. Das war sein Beitrag. Advent könnte für manche von uns bedeuten, loslassen, weniger selbst machen, Platz für Gott und sein Handeln schaffen, loslassen, denn nur leere Hände können gefüllt werden. Mit einer Liedstrophe, wir danken dir, Herr Jesu Christ, des Vorläufer Johannes ist, hilf, dass wir folgen seiner Lehr, so tun wir dir die rechte Ehr. Das zum Zeugnis Johannes des Täufers nach dem Johannesevangelium gehört ein bekanntes Bild, die Darstellung des Johannes auf dem Isenheimer Altar. Eine der beeindruckendsten Darstellungen wichtiger Stationen der Christusgeschichte. Matthias Grünewald hat die Bilder 1512 bis 1516 gemalt. Der Altar steht bis heute im Unterlindenmuseum in Colmar im Elsass. Gemalt wurden die Bilder kurz vor der Reformation. Und doch sind die Bilder vom Inhalt her durch und durch evangelisch. Sie verkündigen Evangelium, sie machen es anschaulich. Bildpredigten. Da ist die Verkündigung des Engels an Maria, die Geburt Jesu, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Alles unnachahmlich dargestellt. Und zu den bekannten Personen, die dabei zu sehen sind, gehört eben auch Johannes der Täufer. Er steht rechts unter dem Kreuz Jesu. Zunächst zum Bild insgesamt. Auf der linken Seite stehen ein Mann und eine Frau, Maria und der Jünger, den Jesus lieb hatte. Maria fällt fast in Ohnmacht. Außerdem kniet vor dem Kreuz Maria Magdalena. Jesus selbst ist durch und durch verunstaltet, hilflos. Schön sieht das nicht aus. Die Fachleute sagen, dass der Maler hier nicht versucht hat, das Geschehen möglichst historisch darzustellen. Jesus am Kreuz leidet unter den Krankheiten, die dem Maler in den Kranken im Isenheimer Spital vor Augen waren. Sie waren das Modell, nachdem er Jesus am Kreuz malte. Und die Kranken konnten sich an diesem Bild in ihrem Elend, in ihren Schmerzen, in ihrer Not wiederfinden. Im gekreuzigten Christus. Schau, was du leidest, hat Jesus am Kreuz längst gelitten, für dich gelitten. So hilflos und verunstaltet wie du bist, war auch er. Die rechte Seite des Bildes gehört ganz Johannes dem Täufer. Vor ihm steht ein Lamm mit einer Wunde in der Brust, aus der das Blut in den Kelch fließt. Das Lamm hält einen Kreuzstab. Es verweist auf den Vers, der direkt nach unserem Text kommt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Vergebung gibt es nur im gekreuzigten Christus. Dafür steht das Lamm. In seiner linken Hand hält Johannes ein Buch, das Alte Testament. Johannes wird hier als der letzte Prophet des Alten Bundes dargestellt. Am auffälligsten jedoch ist seine rechte Hand. Sie weist auf das Kreuz, auf den geschundenen und von Krankheit gekennzeichneten Christus. Das Mittel, mit dem der Maler das eindrücklich darstellt, ist der überlange Zeigefinger. Johannes ist durch und durch Finger, Wegweiser. Als Person tritt er hinter seiner Aufgabe zurück. Das, was wir eben über ihn gehört haben, wird im Bild anschaulich. Dabei steht auf Lateinisch, illum oportet crescere meaute minui. Jener muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Johannes 3, 30. In Wirklichkeit stand Johannes der Täufer nicht unter dem Kreuz. Er war vorher hingerichtet worden. Er lebte nicht mehr, als Jesus verhaftet und gekreuzigt wurde. Aber das ändert nichts an seiner Aufgabe als Wegweiser. Das ist seine Aufgabe. Auf dem Bild ist kongenial die Rolle des Täufers im Johannesevangelium erfasst. Seine einzige Aufgabe ist es, auf den gekreuzigten Jesus als den von Gott gesandten Retter hinzuweisen. Die Verbindung von Johannes dem Täufer und Jesus nach dem Johannesevangelium hat einen Niederschlag im Kirchenjahr gefunden. Es gibt einen bestimmten Grund, warum wir die Geburt Jesu am 24. Dezember feiern. Das ist kein historisches Datum. Es wurde aber auch nicht zufällig ausgewählt. Der Termin hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder länger. Das Kommen Christi steht für das Kommen des Lichts in die Welt, wenn die Dunkelheit am größten ist. Jesu Kommen bedeutet, jetzt kommt Licht in die Welt. Die Dunkelheit zieht sich zurück. Bevor es elektrisches Licht gab, waren längere Tage ein großes Geschenk. Sie brachten Licht und Wärme in eine finstere Welt. Weihnachten, der Termin der Wintersonnenwende. Und wahrscheinlich sollte Weihnachten ein heidnisches Fest ersetzen mit der Botschaft, das wahre Licht der Welt ist Christus. Er kommt, wenn es in der Welt am dunkelsten ist. Sein Kommen drängt die Finsternis zurück. Wisst ihr, wann im Kirchenjahr der Geburtstag von Johannes dem Täufer gefeiert wird? Genau ein halbes Jahr später, am 24. Juni. Auch das ist kein historisches, sondern ein theologisches Datum. Auch ein Datum, das nicht zufällig ausgewählt wurde. Es ist die Zeit der Sommersonnenwende. Ab diesem Tag beginnen die Tage kürzer zu werden. Die Sonne verliert an Kraft. Das Motto des Johannes wird durch die abnehmende Tageszeit veranschaulicht. Und jedes Jahr verkündet der Kalender aufs Neue die Worte des Johannes. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Die abnehmenden Tage verweisen auf das Zeugnis des Johannes. Aber in der Zunahme des Einflusses von Jesus liegt die Hoffnung der Welt, auch die Hoffnung, die Johannes verkündet hat. In Jesus zieht Gott alle Menschen zu sich. Advent, Vorbereitung. Vorbereitung, weil einer kommt, der größer ist. Für Johannes bedeutet es, meine Aufgabe ist es, Zeuge für ihn zu sein. Das ist Wertschätzung genug. Ich kann zurücktreten und ihm Platz machen. Wir kommen nun ganz zum Schluss. Adventsbotschaften war das Thema der Bibelauslegungen. Ganz unterschiedliche Bibeltexte haben uns unterschiedliche Aspekte der Adventszeit vor Augen geführt. Ich hoffe, dass Sie euch dazu helfen, zu einer adventlichen Haltung zu finden. Da war Psalm 24, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Der universale Blick, Gott kommt auf diese Erde. Dann Römer 13, das Leben im Licht des anbrechenden Tages. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Weiter Lukas 1. Gott kommt zu Besuch. Er kommt, um uns zu befreien, zu erlösen, damit wir ihm mit unserem ganzen Leben dienen. Matthäus 24. Die Wehen, Geburtswehen einer neuen Welt. Und die angemessene Haltung dazu, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Heute Morgen im Gottesdienst aus Jesaja 52. Die Wächter und der Freudenbote, die Trümmer und das Evangelium. Dein Gott ist König geworden, das Heil, das ganz nahe ist, die jubelnden Trümmer. Und jetzt das Zeugnis Johannes des Täufers. Ich bin nicht der Christus. Wegweisung auf den, der kommen wird. Loslassen, zurücktreten können, um einem anderen Platz zu machen. Auch das gehört zum Advent. Das war noch längst nicht alles, was es zum Advent zu sagen gibt. Wir könnten nächstes Wochenende wieder Adventskonferenz feiern. Es gäbe noch mal 6 Bibeltexte dafür und noch mehr. Aber ich denke, die 6, die wir gehört haben, genügen. Jetzt kommt es darauf an, die Adventsbotschaften mitzunehmen, sie im Herzen zu bewegen. dass sie unser Denken, unser Handeln prägen, damit wir adventliche Menschen werden. Bitte denken Sie nicht, in 3 Wochen ist Weihnachten, dann ist die Adventszeit vorbei. Dann können wir das alles vergessen. Nein, vorhin haben wir das gehört. Nach Weihnachten kommt wieder Advent. Adventlich zu leben ist eine Grundhaltung für Christen, die auf ihren Herrn warten. Advent hat erst dann ein Ende, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn er alles neu schaffen wird. Bis dahin ist Adventszeit. In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit.
Marburg fahren, haben wir jetzt noch einmal die letzte Gelegenheit, Fragen loszuwerden. Zu dem